Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Meine heutige Gästin ist Julia Goya. Sie ist Hundetrainerin, Hundehalterin und darüber hinaus auf Instagram aktiv. Unser Gespräch war super. Julia ist auf der einen Seite die fachlich gut aufgestellte Hundetrainerin, die alles sehr reflektiert und professionell betrachtet, und auf der anderen Seite die im besten Sinne ganz normale Hundehalterin von nebenan mit all den Emotionen, die das mit sich bringt. Julia schafft es in unserem Gespräch immer wieder perfekt zwischen diesen beiden Rollen zu switchen und uns emotional und fachlich mitzunehmen. Darüber hinaus haben wir noch ein bisschen über Instagram gesprochen, aber hört gerne einfach selber mal rein. Hier die neue Folge mit Julia Goya von der Hundeschule Seelenhunde. Hi Julia.
Hallo.
Ich freue mich sehr auf heute. Richtig cool. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, ich danke für die Einladung. Für mich ist es eine Ehre. Ich habe das noch nie gemacht, in so einem Podcast zu sein. Und bin gespannt, was wir hier heute so bequatschen.
Richtig cool. Auf dich aufmerksam geworden sind wir, weil du zum einen Hundetrainerin bist und zum anderen auf Instagram aktiv. Und das, finde ich, ist eine coole Kombi, denn die meisten sind ja entweder auf Instagram aktiv oder Hundetrainer, aber in der Regel nicht beides in derselben Person.
Ja, ich denke, das gibt auch viele Hundetrainer, die sich schon auch auf Instagram zeigen, aber dann vielleicht nicht so viel unbedingt auch in Präsenz wirklich arbeiten, ist so das, was ich manchmal mitnehme. Ich kann es aber auch ehrlich gesagt verstehen, weil es sehr viel Zusatzarbeit ist, wenn man jetzt sich dafür entscheidet, doch auch Content zu machen. Also mir geht es auf jeden Fall so, dass es schon immer noch mal viel Zusatzzeit braucht, um sich da eben auch entsprechend zu präsentieren. Daher kann ich mir das schon vorstellen, ja.
Erst Hundetrainerin und dann Instagrammerin? Oder wie rum war es bei dir?
Ja, das war so. Und ich würde es auch nicht andersrum empfehlen. Also ich finde es ein bisschen schwierig, wenn Menschen, die jetzt grundsätzlich einfach HundebesitzerInnen sind, sich dann über Instagram als TrainerInnen verkaufen oder das vielleicht versuchen zu repräsentieren. Daher erst war der Hundetrainerweg für mich der richtige und das ist auch weiterhin mein Weg, aber Instagram für mich zu nutzen, das habe ich dann, ich glaube, vor 2 Jahren ungefähr aktiv beschlossen, sozusagen.
Was ist deiner Meinung nach schwierig daran, wenn man das nicht so macht, wie du es gemacht hast?
Ich finde es schon wichtig, wenn man sich auf Instagram als Trainerperson präsentiert, dass man auch wirklich das richtige Fachwissen im Hintergrund hat und vor allem auch Erfahrung im Präsenzkontakt zu Menschen und zu Hunden, also nicht nur zu den Hunden, sondern auch zu den Menschen, die es ja zu beraten gilt und zu coachen gilt. Und ich finde, auf Instagram ist es immer so ein bisschen schwierig, weil ja viele Idealbilder gezeigt werden. Es wird viel als richtig verkauft oder als der einzige Weg verkauft. Und wenn man eben nicht aus der wirklichen Präsenzarbeit kommt und aus der Arbeit am Menschen und am Mensch-Hund-Team, dann mag man vielleicht ein bisschen falsche Prioritäten setzen, was die Arbeit am Hund auch anbelangt. Und deswegen glaube ich, ist es der einzige Weg, erstmal wirklich Erfahrung zu sammeln, bevor man sich nach außen als potenzielle Expertin vertreten kann, sozusagen. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Das wird richtig gut heute. Ich habe das schon in einigen anderen Folgen angesprochen, dass ich heute so ein Phänomen erlebe, und das meine ich gar nicht wertend, dass extrem viele Leute, die kein Hundetrainer sind, eine extrem hohe Anzahl an Followern haben und wir Hundetrainer dann ein bisschen ab und zu dagegen anarbeiten müssen in unseren Stunden, dass das vielleicht nicht so richtig ist, was die Leute da auf Instagram gesehen haben.
Voll.
Nice. Erlebst du also auch?
Ja, total. Ganz, ganz viel. Also ich finde, auf Instagram muss man auch einfach zweierlei Dinge unterscheiden. Das eine ist ein Mensch, der einfach seinen Weg mit seinem Hund zeigt. Na, also ich als normale Hundebesitzerin habe vielleicht einen Hund, der irgendwie herausforderndes Verhalten zeigt und versuche, andere Leute, denen es ähnlich geht, damit abzuholen, in Anführungsstrichen, und mitzunehmen auf unserem Weg und einfach meine Erfahrung mit meinem Hund zu teilen. Und das andere ist, dass ich aus dieser Perspektive denke, zu wissen, wie jeder Hund und jedes Mensch-Hund-Team funktioniert und glaube, pauschale Tipps an die Hand geben zu können, weil man ja auf Instagram da einfach in seiner Bubble so unterwegs ist, dass man gar nicht mehr mitbekommt vielleicht, dass das nicht der ideale Weg sein kann für jeden, das, was man da an die Hand gibt. Und vor allem, man kriegt vielleicht auch nicht mehr so mit, hey, vielleicht fehlt mir doch die Erfahrung an mehr als nur meinem Hund, weil man da eben sehr viel, auch sehr schnell Zuspruch bekommt von anderen. Und deswegen finde ich es ganz, ganz schwierig, wenn die Menschen, die dann da auf Instagram Erfolge haben, so idealisiert werden und dann eben auch so gefeiert werden, als wären sie vielleicht in einer Fachlichkeit, die sie aber letztlich nicht sind. Also, weißt du, wie ich das meine?
100%. Wir müssen gleich mal die Frage stellen, wer Julia ist, damit alle, die dich nicht kennen, ein bisschen mehr wissen, wer hier heute eigentlich mit mir redet. Aber eine Frage muss ich vorweg stellen, weil die jetzt einfach thematisch gut dazu passt. Bei wem liegt die Verantwortung? Bei dem, der was hochlädt oder bei denen, die es sich anschauen?
Oh, das ist nicht eine gute Frage, weil ich eigentlich nicht finde, dass man das zu 100% so sagen kann, nur einer hat die Verantwortung. Ich finde, ich als Trainerin habe auf jeden Fall nochmal eine andere Verantwortung für das, was ich auf Instagram zeige, als jetzt ich als Otto-Normal-Hundebesitzerin. Ne? Also mir als Trainerin muss bewusst sein, dass ich ja da mit meinem Expertenstatus in Anführungsstrichen nochmal mehr vielleicht Einfluss auf das habe, was Leute daraus ziehen, aus dem Content, den sie dann bei mir konsumieren. Aber natürlich muss ich als Hundebesitzerin immer, und das ist ganz egal, ob ich dann Instagram-Content konsumiere oder mir einen Rat bei jemandem auch von mir aus im Präsenztraining einhole, ich muss immer reflektieren, passt das zu mir, passt das zu meinem Hund, und ich muss immer, egal was, bewusst konsumieren. Also ne, im Sinne von, ich muss immer überlegen, ist das wirklich etwas, was ich tun möchte und was ich auch tun kann und was auch für meinen Hund das Richtige ist. Aber ich finde trotzdem wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, wenn man auf Instagram gerade mit einer gewissen Anzahl an Followern Dinge zeigt, dass es einfach dazu einlädt, andere oder dass es andere dazu animiert, Dinge nachzumachen, Dinge auszuprobieren. Und diesen Einfluss, den ich da habe, den muss ich ganz gezielt nutzen. Oder beziehungsweise den darf ich eben auch nicht auf eine Art und Weise nutzen, dass es potenziell Hunden und Mensch-Hund-Teams schadet.
Das klingt ultra vernünftig und wir werden heute da noch weiter drauf eingehen, aber lass uns jetzt kurz starten. Wer ist Julia? Du sagst uns alles über dich, was du sagen magst, damit jemand, der dich nicht kennt, das bestmögliche Bild über dich bekommt, was er jetzt gerade von dir bekommen kann.
Um Gottes Willen. Also erstmal bin ich Hundetrainerin, offensichtlich. Und ich denke, ich bin auch jemand, der trotzdem noch versteht, wie es ist, Hundebesitzerin zu sein. Also im Sinne von, dass ich selber aus dieser Perspektive eben auch raus handle, dass ich weiß, wie es ist, einen Hund zu haben, der vielleicht nicht immer ganz gesellschaftskonform ist. Das heißt, was mir wichtig ist, sowohl im Umgang mit meinen KundInnen als auch mit Instagram-Content, ist eben ja authentisch zu zeigen, dass niemand perfekt ist. Auch ich als Trainerin nicht immer alles richtig machen kann, dass man auch einen Hund haben darf, auch als Trainerperson, der nicht perfekt ist und der einfach noch einen Weg vor sich hat. Das heißt, ich glaube, ich bin ja immer gewillt zu zeigen, dass ich jetzt nicht nur die Trainerperson bin, also Julia die perfekte Hundetrainerin mit dem perfekten Hund oder so, sondern ich bin eben auch jemand, der versucht, immer nah am Kunden zu sein, sozusagen, im Sinne von, dass ich die Perspektive nachvollziehen kann, weil ich auch wirklich selber daher komme. Also letztlich habe ich auch damals die Ausbildung zur Trainerin gemacht, weil ich einen Hund hatte, der herausforderndes Verhalten gezeigt hat. Aus meiner früheren Perspektive herausforderndes Verhalten. Jetzt würde ich sagen, ach ja, da wusste ich ja noch nicht, was es noch so gibt. Aber letztlich war es früher für mich so, ich wollte gerne meinen Hund verstehen, warum der ist, wie er ist und wie ich ihm vielleicht dabei helfen kann, an manchen Stellen etwas weniger Stress zu empfinden, wie wir mehr zusammenwachsen können. Und aus dieser Perspektive heraus, während der Trainerausbildung habe ich dann auch gemerkt, wie schön es ist, andere anleiten zu können und anderen helfen zu können. Und ja, daraus entstanden ist dann irgendwann Julia die Hundetrainerin sozusagen. Und ja, das ist, glaube ich, irgendwie so das Beste, was mir passieren konnte.
Warum ist das Beste, was passieren konnte?
Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich da voll zu meiner Berufung gefunden habe, was ich niemals gedacht hätte. Also ich habe jetzt nicht zum Beispiel schon so ein Leben geführt, wie man das oft hört. Ja, ich bin schon mit Hunden aufgewachsen und hatte schon immer ein Verständnis für die Tiere oder so. Ich hatte immer den Wunsch, mal irgendwann einen Hund zu haben und habe aber erst wirklich, ja, dann meinen ersten Hund Theo vor jetzt 9,5 Jahren bekommen oder mir angeschafft. Bewusst, als ich im Studium war, wo auch jeder normale Mensch sagen würde, warum zur Hölle, wenn du eine Studentin bist, gehst du nicht feiern und saufen, sondern kaufst den Hund. Auch nicht ganz normal. und irgendwie ja, hat mich das letztlich auf den Weg
gehört,
geführt.
Ich habe mal gehört, es geht auch
beides. Ja, sehr gut. Ja, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so das, was man erwarten würde, sag ich mal. Ne? Also zumindest war ich die einzige von meinen ganzen Uni-Kolleginnen, die halt gesagt hat, nee, ich gehe nicht raus feiern am Samstag oder am Donnerstag oder so, sondern ich kümmere mich um meinen Hund. Und alle haben gedacht, die spinnt, die Alte. Und ja, dass mich das letztlich auf einen Weg führt, der mich so glücklich macht, obwohl ich irgendwie was ganz anderes von meinem Leben erwartet hatte und eigentlich ehrlich gesagt auch vieles vorgegeben war, wie es sein soll oder wie es laufen soll, so habe ich jetzt einen ganz anderen Weg eingeschlagen und der könnte mich halt nicht glücklicher machen.
Das gefällt mir richtig gut. Und du hast eben gesagt, dass der Hund nicht gesellschaftsfähig ist. Da müssen wir auch kurz rein. Wann ist ein Hund deiner Definition nach gesellschaftsfähig und wann nicht?
Ich glaube nicht, dass es um meine Definition geht, sondern um die Definition derer, die ich jetzt hier mal als die Gesellschaft in Anführungsstrichen benennen würde. Also ich mache die Erfahrung, dass die Gesellschaft, wenn man es so sagen möchte, erwartet, dass der Hund mit mir über die Straße geht, mich anguckt und sagt, Mutti, was kann ich für dich tun? Niemals an der Leine zieht, niemals irgendwen anbellt, weder Hunde noch irgendeinen Menschen. Erst recht schon mal keine Kinder, wer würde denn sowas machen? Also das können ja nur Monster sein. Also Hunde, die einfach nicht in dieses Bild passen von ich verhalte mich durchweg perfekt und bin einfach brav und süß und immer erreichbar für jeden Wunsch, den mein Besitzer hat oder sonst irgendein Mensch hat. Kommt ein Fremder vorbei, will mich anfassen, klar, ich bin noch ein süßer Hund, gerne. Und das ist, glaube ich, so dieses Thema mit gesellschaftskonform, dass es Hunde gibt, die bellen, die vielleicht auch beißen, die halt einen Maulkorb tragen, die nicht angefasst werden dürfen, mit denen man ein bisschen mehr Abstand braucht, ja, die einfach nicht irgendwie sich so verhalten wie ein kleines Plüschtier. Das sind häufig Hunde, die als nicht gesellschaftskonform wahrgenommen werden.
Man kann dich ja doch richtig in Rage bringen, wenn man nur die richtige Frage stellt. Ja. Bin ich aber überall bei dir, sehe ich genauso. Was glaubst du, warum dieses Bild in der Gesellschaft von Hunden gezeichnet wird? Wo wir doch im Gegenzug dazu irgendwie alle assoziieren, dass der Hund vom Wolf kommt. Wo wir ja sehr wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen würden, einen fremden Wolf mal zu streicheln und auch nicht davon ausgehen würden, dass der hier total lieb durch meine Straße läuft und den Waldweg immer ordentlich auf der rechten Seite läuft, damit ich links überholen kann.
Ja, ich glaube, dass da einfach viel der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Also sprich, man hat so einen Blick auf Tiere generell, dass man leider glaubt, man kann mit denen alles machen, weil sie uns unterlegen sind in Intelligenz und auch grundsätzlich in allem anderen, so dass wir Entscheidungsmacht über sie haben. Und weil Hunde nun mal so als der beste Freund des Menschen gelten, dann wird das natürlich auch gerne so im Fernsehen, in irgendwelchen Filmen und Serien und sonst was verkauft. Guck mal, mein Hund, der unproblematisch an der Straße mit mir langläuft und mich anschaut und sagt, hey, sollen wir noch das vermisste Kind eben suchen und wiederfinden? So, weißt du, also das heißt, der Hund wird sehr idealisiert, finde ich, und da eben auch ja einfach nicht ernst genommen und nicht wahrgenommen als das, was er wirklich ist, nämlich ein Lebewesen, was auch eine eigenständige Entscheidung treffen kann, was einen eigenen Willen hat, sondern man sieht es eben wirklich gerne als das Plüschtier, was einfach nur dazu dient, mich glücklich zu machen, mich als Menschen. Und mich als Menschen würde glücklich machen, wenn ich es kuscheln kann, wann ich es möchte. Und wenn es für mich tut, was ich möchte, ohne dass ich mich bemühen muss, ohne dass wir negativ auffallen. Und so funktioniert es halt aber einfach nicht.
Wenn du dich so ein bisschen umschaust, wie viele von diesen Plüschtieren haben wir denn da draußen und wie viele Hunde sind leider, also das leider jetzt in Anführungsstrichen, ganz weit weg davon, Plüschtier zu sein?
Ja, also ich finde, da ist natürlich die Perspektive eines Trainers auch ein bisschen, sagen wir mal, vordeterminiert. Natürlich kommen zu mir eben viel die Leute, die nicht die Plüschtiere haben. Darum sehe ich die auch viel. Die Hunde, die eben eine eigene Meinung haben, die charakterstark sind und eben auch herausfordernd sind für ihre Menschen und auch vielleicht für alle anderen drumherum, die nicht nur ihre Besitzer sind. Und auch wenn man genau hinschaut, ist es so, dass es, glaube ich, von diesen Plüschtieren kaum welche zu geben scheint, aber manche Hunde eben doch eher in dieses Bild reinpassen, weil man sie auch da eben nicht ernst nimmt und nicht wirklich wahrnimmt, was sie eigentlich sagen wollen oder wie sie sich eigentlich verhalten. Also das heißt, leider ist es ja auch so, dass jetzt, sagen wir mal, ein kleiner, flauschiger Hund noch mal weniger ernsthaft betrachtet wird, selbst wenn er sich ernsthaft verhält. Na, das heißt also, dann haben wir halt ein kleines drohendes Plüschtier, aber es ist immer noch ein kleines Plüschtier. Na, und das nehmen wir halt trotzdem nicht ernst. Und das ist eben super, super tragisch für die Hunde, aber eben auch natürlich im Zweifel für die Menschen, die dann irgendwann auch mal aus der Realität erwachen und sagen, oh, das Plüschtier hat mich gebissen. Kacke. Daher, ja, ich würde sagen, eigentlich gibt's gar keine Hunde-Plüschtiere in dem Sinne, aber leider werden doch manche als solche betrachtet.
Ist deine erste Aufgabe dann immer, erstmal zu beschreiben, dass es kein Plüschtier ist, beziehungsweise geht es immer erstmal darum, sich von diesem Wunsch zu verabschieden, dass es am Ende eures gemeinsamen Weges im Training eins wird?
Häufig, ja. Also dadurch, dass wir auch in dieser Instagram-Welt einfach so viele Idealbilder vorgelebt bekommen, kriege ich schon ganz oft mit, dass die Menschen sich ein konkretes Bild vom Hund wünschen. Also das heißt, sie haben eine große Wunschliste, wo sie sagen, ich möchte, dass mein Hund dieses und jenes und das auch noch. Alles kann, bestenfalls morgen, weil ich könnte das morgen schon gebrauchen. Hast du da mal einen Tipp? Das ist so, ne, der Standard. Und das ist halt echt super schade, dass man ja da einfach so doll manchmal die Realität wieder zurückbringen muss, weil die Menschen die manchmal wirklich verloren haben. Das passiert mir, würde ich mal sagen, mindestens in jedem zweiten Erstgespräch, was ich führe.
Nee.
Mindestens, also vielleicht öfter.
Wow.
Dass ich so doll einschätzen muss für die Leute, ey, das ist realistisch und das ist wirklich gar nicht realistisch.
Und was passiert denn mit deinem Gegenüber, wenn du das so sehr realistisch einschätzt?
Also ich versuche das natürlich auf eine Art und Weise zu tun, dass ich den Leuten nicht vor den Kopf stoße oder zumindest nicht so, dass sie danach sich beratungsresistent geben. Viele sind in der Lage dazu, von ihren Wünschen in dem Sinne abzurücken, dass sie sagen, okay, ich bin bereit dazu, meinem Hund entgegenzukommen und andere eben nicht. Auch das erlebe ich auf jeden Fall, dass Menschen sagen, ja, aber das muss doch gehen, weil bei meinem Nachbarn, der Hund, der kann das auch. So. Oder im Fernsehen oder auf Instagram, wenn ich das sehe, da können die das auch alle. Und es braucht bei manchen wirklich mehr Zeit und mehr Prozess, das Reflektieren zu verstehen, okay, das ist für uns vielleicht nicht das, was wir uns als Ziel stecken sollen.
Wäre ein mögliches Mittel, um das Ganze wieder ein bisschen normaler zu gestalten, dass wir einfach Facebook und Instagram ausschalten und uns halt nicht mehr von diesen Idealbildern blenden lassen?
Nee, weil ich nämlich denke, dass da auch ganz viel Gutes drin steckt. Also sich vernetzen zu können, heißt ja nicht nur, ich vergleiche mich mit Idealen, die ich nicht erreichen kann, sondern vielleicht, ich kann mich auch in einem Art Safe Space bewegen, was vielleicht gerade Leuten gut tut, die schwierige Hunde haben. Also sagen wir mal, ich bin im echten Leben immer wieder damit konfrontiert, dass mir andere feedbacken, dass ich einen scheiß Hund hab. Weil die tut nichts, Besitzer von nebenan mir immer wieder sagen, oh, dein armer Hund darf nicht spielen. Dann tut mir das vielleicht auch gut, auf Instagram zu sehen, dass andere auch mit den tut nichts Leuten Probleme haben. So, ne? Also es kann auch wirklich viel bestärken in der eigenen Position, auch für den Hund. Also nicht nur im Hinblick darauf, dass ich sage, ich will meinen Hund lieber ein bisschen mehr so als so, dass ich sage, hier ist das Idealbild, Hund, jetzt wachs da rein, sondern dass ich mich auch ein bisschen reflektieren kann und auch vernetzen kann mit Leuten, die ähnliche Themen haben und mich das darin bestärkt, daran weiter zu arbeiten und auch vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für meinen Hund zu entwickeln. Also ich würde das gar nicht nur so negativ behaften wollen, was Social Media macht.
Aber glaubst du, dass wir all die Probleme hätten, wenn wir kein Facebook und Instagram hätten, in denen wir überhaupt sehen können, welche möglichen Probleme es geben könnte, beziehungsweise wie das Leben aussehen kann, wenn ich die Dinge, die bei mir zu Hause passieren, auf dem Gassigang, wo auch immer, nicht so hätte, wie sie bei mir ablaufen. Wenn ich gar keinen Vergleichswert hätte, hätte ich ja rein theoretisch kein Problem.
Aber der Vergleichswert, der passiert ja nicht nur im Internet. Also ich kann mich ja auch mit Otto von nebenan vergleichen. Und wenn ich da halt mit meinem Herdenschutzhund durch die Gegend laufe und der mit seinem Malteser, kann ich ja auch sagen, der Malteser ist ja viel netter, so ein Scheiß. Wie kriege ich das denn hin, dass mein Hund genauso nett ist?
Aber glaubst du nicht, dass es da der Fall wäre, dass alle sagen würden, ja, das ist eh hier, der Fritz aus der Theodorstraße da vorne, den kennen eh alle, weil es ja viel kleiner und viel regionaler ist, dass man viel mehr Verständnis aufbringen würde, weil es persönlicher ist?
Nun ja, also da ich glaube...
Ich glaube, es hat noch nie einer in diesem Podcast mit nun ja einen Satz begonnen.
Muss ich mich jetzt dafür entschuldigen?
Auf gar keinen Fall.
Also ich denke, dass es genauso giftig sein kann, keinen Vergleichswert mit zu haben, wie einen zu haben. Also das kommt immer drauf an, was man daraus macht, denke ich. Wenn ich jetzt daran denken würde, ich hätte keine Möglichkeit gehabt, mich irgendwo anders hin zu vergleichen und zu vernetzen, früher, als ich meinen ersten Hund noch als super problembehaftet wahrgenommen habe. Da hätte ich also nur das Feedback derer gehabt, denen ich auf dem Spaziergang regelmäßig begegne, und die fanden mich alle scheiße. Na, und die haben mir alle suggeriert, die ist das Problem mit ihrem Hund. Und dann wäre ich vielleicht aus diesem Denken weniger rausgekommen, weil ich dann nicht Teil derer gewesen wäre, die gesagt hätten, hier, das ist ja nur der ein bisschen doof ist, sondern ich wäre genau die andere Person gewesen. Mhm. Ne? Weil die ganzen Tut-nix-Leute sich vielleicht zusammengeschlossen hätten und gesagt hätten, so, also ne, aus meiner Perspektive dann, okay, die Olle, die spinnt, der arme Hund darf nicht Hallo sagen und so. Und so weiß ich aber durch die Kommunikation zu anderen, die jetzt vielleicht nicht direkt in meiner Straße wohnen und mir kein direktes Feedback geben, aber mit denen ich mich auf andere Weise kurzschließen kann. Okay, es ist in Ordnung, für seinen Hund einzustehen und nicht das Hallo sagen zu erlauben, bei dem ich das Gefühl habe, das würde meinem Hund nicht gut tun.
Nice. Du hast es mir jetzt zweimal leider vor die Füße geworfen. Ich muss jetzt danach fragen, wer sind diese Tut-nix-Menschen?
Ich glaube, dass das schon so ein etablierter Begriff ist.
Zumindest ein guter oder ein schlechter?
Ein, so gesehen schlechter. Denn es steht ja für etwas, was uns gegebenenfalls stört. Und zwar, dass manche Menschen ein mangelndes Empathiebewusstsein für andere Hundebesitzer haben, indem sie davon ausgehen, mein Hund, der tut nichts. Der will nur spielen, der ist ganz lieb, das hat er ja noch nie gemacht. Dieser Hund soll immer die Möglichkeit haben, mit anderen in Kontakt zu gehen, ohne Rücksicht darauf, was der Gegenüber möchte. Das heißt also, die Tut-nix-Besitzer, das sind diese Menschen, die glauben, dass sie die Grenzen anderer übertreten dürfen und dass sie damit im Recht sind und die dann auch noch teilweise vielleicht denken, sie dürften uns dann darüber belehren, wenn wir sagen, hey, nein, ich möchte das nicht, dass mein Hund in Kontakt kommt, was auch immer da für ein Grund hinterstehen mag. Und man nennt das dann irgendwie so ein bisschen salopp, die tut nichts Besitzer. Das ist vielleicht so ein Instagram-Sprech. Ja, und meint damit im Prinzip Menschen, die ein bisschen rücksichtsloser agieren im Hinblick darauf, dass sie glauben, ihr Hund, der dürfe alles. Und die anderen, die sind halt immer böse, wenn sie ihre Hunde nicht in Kontakt lassen, zum Beispiel.
Ich muss nachfragen, weil meine Mama hört das hier auch und die hat kein Instagram. Finde ich spannend, wie du es definierst. Geht sehr, sehr nah an meine Definition oder an das, was ich in den Momenten immer empfinde. Ich denke dann nämlich immer, wie kann es sein, dass mein Gegenüber sich gerade ein Recht herausnimmt, was er mir in dem Moment nicht zugesteht? Das ist ja Wahnsinn. Zeitgleich gesteht er mir aber nicht zu, mir mein Recht herauszunehmen und seines einfach zu übergehen.
Ja, stimmt.
Und das ist dann, das hat lange gedauert. Ich habe mich in diesen Momenten sehr lange, sehr doll aufgeregt, bis ich irgendwann verstanden habe, was mein eigentliches Problem ist. Nämlich genau da, also auf der einen Seite ist es einmal, dass das eventuell Trainingsstände kaputt gemacht werden. Okay, darüber kann ich hinwegsehen. Das liegt in meiner Verantwortung als Halter und als Trainer, dass ich Situationen, dann muss ich es irgendwie anders machen, keine Ahnung. Meine Verantwortung, Punkt. Das Ding, was mich daran wirklich triggert oder getriggert hat, war immer dieser Punkt, dass nicht respektiert wird, dass in derselben Situation, an demselben Ort, zwei Menschen unterschiedliche Vorstellungen von dieser Begegnung haben und einfach über das Empfinden des anderen hinweggehen.
Ja, man sagt doch auch so schön, meine Freiheit endet da, wo die Freiheit eines anderen beginnt.
Yes.
Und da ist dieser Aspekt leider irgendwie echt verloren gegangen. Ne? Manche Leute sagen, meine Freiheit ist überall und was mit dir ist, ist mir erstmal scheißegal. Und das finde ich einfach so ein Grundsatzding, das hat gar nicht nur was mit der Hundewelt zu tun, dass man immer ja doch eigentlich bestrebt sein sollte, so zu handeln, wie man sich selber das auch vom Gegenüber wünschen würde. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, was sich so zu etablieren scheint.
Ich denke dann halt weiterführend immer, wenn wir Hundemenschen uns noch nicht mal gegenseitig respektieren, wie können wir von Leuten, die keinen Hund haben, die Hunde aber vielleicht mögen, verlangen, dass sie uns respektieren? Und dann noch einen Schritt weiter, wie können wir von Menschen, die keine Hunde haben und die Hunde auch nicht mögen, also verlangen, dass sie uns respektieren in der Hundehaltung? Voll. Wir schaffen es ja noch nicht mal gegenseitig.
Ja, und das ist, das kann ich auch so total gut nachvollziehen, zum Beispiel auch so bei Themen wie, man möchte sich irgendwo eine Ferienwohnung mit Hund oder sowas suchen. Also ich glaube, die meisten verstehen, wie schwer das mittlerweile geworden ist, weil diese Leute, die eben keine Hundebesitzer sind, vielleicht dann irgendwo mal mit Besitzern in Berührung gekommen sind, wo man sich dann auch denkt, gut, kein Wunder, dass die nicht wollen, dass da noch mal ein Hund reinkommt, wenn die hinterher leider das ganze Sofa zugeschissen hatten oder so, ne? Also so als Extrembeispiel. Deswegen kann ich das schon verstehen. Leider hat die Hundebubble teilweise nach außen einfach so einen schlechten Ruf. Na, auch wenn man Fahrradfahrer fragt, wie oft müssen die vielleicht über irgendwelche Flexleinen gestolpert sein, die irgendwann weggespannt sind und so weiter. Wie oft rufen die Leute nicht ihren Hund ran, um das Fahrrad durchzulassen? Und na, da merkt man schon, wenn wir selbst in der Hunde-Community Schwierigkeiten haben, mit anderen Hundemenschen klarzukommen, dann ist es umso verständlicher, dass diejenigen, die noch nicht mal diesen wohlwollenden Blick auf Hunde haben, weil sie damit nicht so in Kontakt sind, noch mehr vielleicht stigmatisieren, wenn ein Mensch einen Hund hat. Ne? Also die eben Teil dieser Hunde-Community sind.
Wie ist dein Ansatz, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen? Also meckern hilft nicht.
Nee.
Kann ich aus Erfahrung berichten. Was ist dein Mittel zur Wahl, um vielleicht für ein bisschen im ersten Moment vielleicht nur Verständnis beim Gegenüber zu werben?
Naja, erstmal offene Kommunikation. Also im Sinne von, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben wollen mit der Ferienwohnung, bin ich da eigentlich immer gewillt, auch direkt offen quasi einzugestehen, ja, ich komme mit Hunden, aber wir können uns trotzdem benehmen, so ungefähr. Also das heißt, ich versuche direkt eigentlich Vorurteile auszuräumen durch freundliches, offenes miteinander oder durch ein freundliches, offenes Gespräch. Und dann kann man ja im Prinzip nur hoffen, in Anführungsstrichen, dass das eben auf offene Ohren stößt. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber dann kann man sich zumindest nicht vorwerfen, man hätte nicht versucht, da irgendwie ja sozusagen wohlwollend in den Kontakt zu gehen und auch Verständnis für die andere Seite zu zeigen. Also mir ist das zum Beispiel auch ganz extrem aufgefallen, als ich eine neue Wohnung gesucht habe, wie unglaublich schwer das war, als eine Person mit zwei Hunden, dass jemand dir sein Eigentum anvertrauen würde als Mietsache. Unglaublich schwer. Weil die Leute wirklich zu denken scheinen, wenn man einen Hund dabei hat, dann kann der hier den ganzen Tag den Boden und die Tapete gleichzeitig fressen. Und da, also jetzt auch mittlerweile übrigens einen Vermieter gefunden zu haben, der auch echt Vorbehalte hat, wohl, sagte er mir, vor Hunden, auch Angst vor Hunden hatte, aber wo man einfach offen in Kontakt gegangen ist und ja, ich dann wirklich gesagt habe, ich weiß, ne, dass man da vielleicht schlechte Erfahrungen machen kann auf der anderen Seite, aber ich würde mich immer drum bemühen, diese Vorurteile auszuräumen. Und so ja, bin ich jetzt letztlich auch an jemanden geraten, der mir da diese Chance gegeben hat. Aber ich weiß, wie schwer das ist, da überhaupt erstmal hinzukommen. Und ich finde aber, man sollte für diese Seite eben auch Verständnis haben und nicht nur mit Unverständnis dagegen schimpfen, sondern versuchen herauszufinden, warum haben die denn diesen Blickwinkel und wie kann man da so ein bisschen vielleicht den Sorgen nehmen, sozusagen.
Und unter Hundehaltern?
Du meinst jetzt, wie ich da mit diesen Tut-nix-Leuten umgehen würde?
Du nennst die Tut-nix-Leute? Ja. Ja, also wie wirbst du da für Verständnis, dass deine Sicht auf die Dinge in dem exakt selben Moment
gar nicht
genauso.
Mehr. Gar nicht mehr. Also Jana, muss ich dir echt sagen, gar nicht mehr. Da fehlen mir echt die Nerven, ne?
Gar nicht mehr. Da lebe ich halt auch einfach im Speckgürtel von Dortmund und da ist auch bei mir einfach das Ende erreicht.
Ja, also nein, da muss ich echt sagen, solche Diskussionen vor Ort zu führen, da bin ich müde geworden, weil wenn man schon eigentlich in derselben Perspektive ist, ein Hundebesitzer zu sein und man sich trotzdem, wie gesagt, über diese Grenzen hinwegsetzt und nicht belehrbar sein möchte und sich auch gar nicht damit auseinandersetzen möchte, wenn ich ja schon ganz offensichtlich hier damit überall rumwedle, hier, ich leine meinen Hund jetzt an, so nach dem Motto, du kannst deinen Hund jetzt bitte auch anleinen. Und man dann auch noch, wenn man sieht, der andere macht das nicht, sagt, bitte leihen Sie doch mal Ihren Hund an. Und dann da auch nichts passiert. Es ist ja scheißegal, warum ich frage oder warum ich diese Bitte stelle. Wenn mir doch jemand gegenübersteht und mich darum bittet, etwas zu tun, was eigentlich selbstverständlich ist und das wird trotzdem nicht gemacht, wie oft habe ich mich versucht, müde zu diskutieren und bin hinterher mit einem hochroten Kopf aus dieser Geschichte rausgegangen, habe noch Stunden später überlegt, wie hätte ich es noch besser formulieren können, damit es auch da angekommen wäre. Es kommt da nicht an, weil es da nicht ankommen kann, weil die Leute einfach das nicht möchten. Die möchten ganz gezielt sagen, nein, ich bin im Recht, auch wenn sie vielleicht wissen, dass sie es nicht sind und auch wenn sie vielleicht für sich selber merken, oh, das war nicht ganz richtig, was ich gemacht habe. Aber erstmal bewahre ich jetzt hier mein Standing und zeige, nee, also wenn ich einmal Nein gesagt habe, ich leihe meinen Hund nicht an, dann nein. So, und das ist, nee, also ich diskutiere da nicht mehr. Das kann ich nicht mehr, weil ich steigere mich da so rein und werde so sauer. Und dann weiß ich ja auch noch, ich habe noch meinen Hundeschulpulli an, kannst du nicht bringen. Kannst du nicht bringen. Daher.
Keiner Selbstschutz, nur noch mit Werbung
genau.
Gassi gehen.
Genau. Ja, dann benimmt man sich besser. Oder wenn du auch zum Beispiel Hundeschulwerbung am Auto hast, dann hast du auch weniger Autotourette, sag ich dir. Dann kann man sich auch besser zurückhalten, wenn man eigentlich über irgendwen schimpfen würde, der dir gerade vors Auto gerannt ist. Ja.
Als du das gerade alles beschrieben hast, ist in meinem Kopf der Ballon gestiegen, dass das, was du beschreibst, sinnbildlich für die gesamte Hundeszene sein könnte. Wir haben aufgehört, miteinander zu reden. Wir wollen unser Gegenüber partout nicht verstehen. Wir beharren auf unser Recht und auf unsere Meinung. Und wir lassen einen anderen Gedanken gar nicht erst zu. Egal, wie sehr der andere sich bemüht. Und jetzt habe ich das in meinem Kopf hochgezogen. Von Hundehalter zu Hundehalter, von Trainer zu Trainer. Und so kannst du es immer weiter nach oben skalieren.
Ja, voll.
Und dann ist in meinem Kopf, weil du es gesagt hast, so, wir haben aufgehört, miteinander zu reden.
Leider ist das so. Also ich denke mal, man muss natürlich auch noch mal ein bisschen differenzieren. Bin ich jetzt in so einer emotionalen Situation auf dem Spaziergang, wo ich jetzt vielleicht irgendwie, um mich nicht selber so doll reinzusteigern in eine potenzielle Wut, lieber das runterschlucke, um nicht mich jetzt da in so einen Strudel zu begeben? Oder bin ich auch grundsätzlich einfach so verschlossen gegenüber anderer Perspektiven, auch in einem ruhigen Gespräch, dass das jetzt schon wieder auf jeden Fall super tragisch grundsätzlich ist. Also das sieht man eben gerade auch auf Instagram ganz viel, wie doll sich die Hundewelt quasi bekriegt. Wir sind die Richtigen, nein, wir machen es besser. Und das ist eigentlich so schade, weil ja alle dasselbe Ziel haben, nämlich wir wollen eigentlich letztlich nur, dass es den Hunden gut geht. Und auch den, wir Trainer, sag ich mal, wollen ja zumindest auch noch, dass es den Menschen auch noch mit gut geht. Na, also wir wollen letztlich eigentlich nur Harmonie für Mensch und Hund und glauben aber alle, unser Weg ist der bessere und eigentlich auch der einzige, alle anderen sind böse und schlecht. Und dass man sich da so verschließt für andere Perspektiven, ist super schade. Und dass man eben auch nicht mehr auf einem fachlichen oder auf einer fachlichen Ebene gewillt ist, in Austausch zu gehen. Das ist eben total der Verlust für alle Seiten, weil es ja letztlich auch gut ist, mal eine andere Perspektive wahrzunehmen, ob es jetzt nur dafür ist, um vielleicht seine eigene für sich nochmal zu reflektieren oder auch mal zu bestärken oder auch mal um was dazu zu lernen. Letztlich ist es immer gut, wenn man gesprächsbereit bleibt. Vielleicht nicht immer mit dem Tut-nix-Otto von nebenan, aber zumindest
die
grundsätzlich.
Hast du richtig gern, ne?
Die Tut-nix-Leute, ja, das sind meine Herzensleute.
Ich glaube, dass das von dir eine riesengroße Stärke ist, dass du auf der einen Seite so emotional aus Haltersicht reden kannst und auf der anderen Seite innerhalb einer Millisekunde switchen kannst in die professionelle, fachliche, gut aufgestellte Trainerin, die das gut voneinander trennen kann. Und das ist genau das, was du am Anfang gesagt hast. Du hast die andere Seite nicht verloren und das merkt man in dem Gespräch so sehr.
Ja, das mag sein.
Ich lieb's. Ist richtig gut. Bewahr dir das so. Weil ich glaube, ich habe das ein bisschen verloren. Und manchmal wünsche ich mir das zurück. Liegt vielleicht daran, dass ich auch so dörflich wohne. Ich habe halt.
Du hast einfach nichts mehr, woran du dich noch reflektieren kannst.
Es hat einfach nur noch das Meer und den Sand.
Oh, ist aber eigentlich auch mal schön, oder? Feedback-Urlaub.
Okay. Was glaubst du, bräuchte die Hundeszene, damit wir wieder ein Stückchen mehr aufeinander zugehen können und das ganze Ding im besten Fall so gestalten können, dass es für jeden wieder cool ist?
Boah, das ist, glaube ich, echt eine super utopische Vorstellung, leider. Aber grundsätzlich braucht es dafür Offenheit, so wie ich es schon sagte, für andere Perspektiven, aber zum Beispiel auch im Hinblick auf Training, was Methodenpluralismus anbelangt. Es braucht Wohlwollen für andere Herangehensweisen vielleicht auch. Es braucht Toleranz, also im Hinblick auch darauf, es ist für mich in Ordnung, wenn andere etwas anders machen. Nicht nur, ich höre mir das an und ich kann damit leben, sondern auch, okay, ich finde es in Ordnung, dass nicht jeder so tickt wie ich oder dass auch mal andere Leute etwas anders machen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was total verloren gegangen ist, dass man auch okay findet, wenn Menschen auf einem anderen Weg zum Ziel kommen, auch wenn man selber diesen Weg so nicht gehen würde. Das braucht es auf jeden Fall. Und ich glaube, was auch super wesentlich ist, ist, dass man irgendwie miteinander noch schaffen kann, sich auch, sag ich mal, als Gemeinschaft überhaupt wahrzunehmen. Also, ne, ich habe ja jetzt auch immer viel von die Tut-nix-Leute gesprochen und die anderen Leute mit den vielleicht nicht so gesellschaftskonformen Hunden. Und trotzdem sollte man sich bewahren zu wissen, letztlich sind wir alles nur Menschen und wir sind alle nur interessiert daran, dass es unseren Hunden gut geht. Auch der Tut-nix-Otto glaubt, er tut ja seinem Hund was Gutes damit, dass er das meine Grenzen übertritt.
Das glaube ich übrigens, ne? Wirklich. Ne?
Ja, natürlich, ja. Auf jeden Fall. Ja. Das ist, die machen das ja nicht bewusst, weil sie denken, lass uns mal den anderen auf den Sack gehen, sondern der glaubt, sein Hund braucht den Kontakt. Ne? Das ist das, was der wirklich glaubt, dass er seinem Hund damit das bestmögliche Spaziergangerlebnis ermöglicht. Vielleicht steckt da auch noch so ein ganz kleiner Faulheit mit drin. Will ich jetzt auch nicht ausschließen, dass es vielleicht auch noch so ein bisschen darum geht, boah, ich kann den eh nicht zurückrufen, ach komm.
Glaubst du, dass jeder in dem Gespräch erkennt, wann du die fachlich gut aufgestellte Trainerin bist und wann du die vielleicht leicht angepiekste Halterin bist?
Nee, also ich bin nur die fachlich aufgestellte Person, verstehe die Frage nicht. Also ich will das jetzt nicht so abtun, aber grundsätzlich glaube ich, dass wirklich jeder Mensch in dem Glauben ist, seinem Hund das bestmögliche Leben zu ermöglichen. Yes. Und ob das aus fachlicher Perspektive immer wirklich so ist, ist mal erstmal dahingestellt. Aber dass wir wenigstens alle wissen, die wollen ihrem Hund grundsätzlich erstmal was Gutes. Das ist ja was uns zumindest mal einen könnte. Ne? Und das wäre schön, wenn man sich da auch noch mal zwischendurch drauf zurückbesinnt. Und wie du schon sagst, ich bin ja auch noch die Hundebesitzerin, die sich auch schon noch mal ärgert über Tut-nix-Ottos. Und auch ich müsste mir das immer mal wieder in Erinnerung rufen, auf jeden Fall.
Das liebe ich so sehr am Podcast aufnehmen. Wenn das hier alles nur dazu beiträgt, dass du und ich einmal mehr darüber nachdenken, dass jeder für seinen Hund nur das Beste möchte, hat es sich schon komplett für mich gelohnt. Mhm. Das ist so nice. Siehst du so Instagram? Also mein Instagram ist ja mein Podcast, weil ich Instagram ja einfach immer noch nicht verstehe. Ich bewundere euch ja für das, was ihr da macht und wie ihr das macht und finde das auch richtig cool, kann das aber selber nicht. Deswegen muss ich Podcast machen. Deswegen nochmal die Frage, ist Instagram für dich das? Einen abzuholen und dafür zu sorgen, dass einer vielleicht an einer Stelle einmal nachdenkt?
Ja, auch. Also ich sag mal so, aus Sicht der Trainerin / Hundehalterin auf jeden Fall, dass man sich wünscht, dass man irgendwie jemanden erreicht, der vielleicht vorher nochmal eine andere Perspektive hatte und dem man auf den vielleicht etwas richtigeren Pfad helfen konnte. Aus Sicht einer Selbstständigen, die auch Unternehmerin ist, ist es für mich natürlich auch einfach super, meine Arbeit zu repräsentieren und zu zeigen, was ich tue und in der Hoffnung eben auch zu sein, dass die Menschen ihren Weg zu mir finden, damit ich ihnen entsprechend helfen kann und Support geben kann.
Sind das die Kriterien, nach denen du auswählst, wie du deinen Content gestaltest?
Ja. Also mir ist wichtig, beim Content ein authentisches Bild von mir zu zeigen, wie ich ticke und wie ich arbeite. Und eben aber auch nicht nur so, sage ich mal, Wohlfühl-Content zu machen, was nur auf der Humorschiene ist oder so. Mir hat das mal jemand gesagt, wenn du diese Humor-Reels sowas machst, das läuft doch viel besser. Mach doch nur noch das, anstatt noch diese Aufklärungsgeschichten und so. Und da habe ich dann gesagt, nee, das will ich nicht. Ich möchte bewusst beide Seiten zeigen, weil das alles das repräsentiert, wie ich denke und wie ich arbeite. Ich möchte auch einen Finger in die Wunde legen können. Mir geht's nicht nur darum, Follower zu sammeln und Likes zu sammeln und möglichst irgendeinen Petfluencer Award zu gewinnen, sondern ich möchte gerne
auch
wirklich.
Auch die magst du, merke ich.
Naja, ich respektiere erstmal grundsätzlich die Arbeit. Das soll gar nicht so abwertend klingen, Entschuldigung. Aber das ist einfach nicht das, wo ich mich sehe. Ich sehe mich nicht als jemanden, der 1000 Kooperationen macht und damit sein Geld verdient. Und deswegen möglichst viele Follower irgendwie harmonisch beisammen hält, sondern ich sehe mich als jemanden, der authentisch anspricht, was wirklich Relevanz hat. Und für mich sind das diverse Themen, die halt auch mal vielleicht Menschen verscheuchen können. Ich mag es eben zum Beispiel viel aufzuklären im Bereich Maulkorb, ne? Also das heißt, viele denken ja, jeder Hund, der einen Maulkorb trägt, ist böse und die Besitzer dahinter kriegen nichts geschissen. Das ist was, worüber ich viel aufkläre, dass das eben gerade nicht so ist. Ich kläre über Qualzucht-Thematik auf. Auch damit verscheucht man sich vielleicht diejenigen, die sagen, aber mein Mops ist freiatmend. Aber entweder die wollen dann was dazulernen oder dann müssen sie eben meinen Content verlassen, wenn sie den nicht gut finden. Oder ich kläre auf...
Lass mich da kurz rein.
Ja.
Verlassen die deinen Content dann einfach oder hinterlassen die erstmal noch ein paar böse Nachrichten an dich und verlassen ihn dann?
Zweiteres auch auf jeden Fall. Ersteres kann ich ja gar nicht so genau verifizieren. Ich gucke jetzt nicht jeden Tag, oh, heute schon wieder 2 Follower verloren. Sondern es gibt auf jeden Fall welche, die dann auch noch mal feedbacken, dass ihr Mops ja super freiatmend und gesund ist und dass sie es gar nicht verstehen können und sowas. Oder Whataboutism halt ist so ein ganz doll gewählter Weg, also so nach dem Motto, ja, aber du hast ja auch Australian Shepherds, wo ich dann sage, ja, Fragezeichen, und was soll das jetzt zu der Qualzucht-Thematik beitragen? Ja, da ist ja auch Merle und so. Also das heißt, die haben halt auch irgendwie gar nicht verstanden, was wirklich Qualzucht bedeutet. Wo du dann mehr oder weniger gewillt bist, noch in diese Diskussion zu gehen. Also ja, es gibt auf jeden Fall diejenigen, die sich dann auch quasi noch mal beschweren und dann sagen, nee, jetzt verlasse ich deinen Content, weil du hast was gesagt, was mir nicht gefällt. Aber das ist was, womit ich für mich auch kalkuliere, weil letztlich möchte ich nun mal dafür einstehen, was mir wichtig ist. Und mir ist wichtig, dass Hunde gesund sein dürfen, dass Hunde verstanden werden und dass wir auch irgendwie zu einem Leben für Hunde beitragen, was für die gut und fair ist. Deswegen ist auch eins dieser Themen zum Beispiel, über das ich gerne rede, auch die Tabuisierung von Strafe im Hundetraining. Und da eben darauf hinzuarbeiten, dass das enttabuisiert wird oder wieder enttabuisiert wird. Und damit rede ich nicht über, lass uns alle Stromgereizgeräte auf die Hunde klatschen, sondern dass man eine fair kommunizierte, angemessene Grenze setzen darf und muss im Erziehungsprozess. Also das heißt, ich lege viel auch den Finger in Wunden oder beziehungsweise gehe in Themen rein, bei denen ich genau weiß, das verscheucht Menschen von meiner Seite. Aber die, die bleiben, das sind die, die letztlich wirklich was dazulernen wollen. Und das sind vielleicht auch die, die wirklich zu mir ins Training kommen, weil die sich ein Bild von mir machen können und wissen, hey, ich glaube, da werde ich verstanden. Ich glaube, da werde ich nicht stigmatisiert, aber mir wird geholfen, einen besseren Blick auf das Thema zu finden. Und da kann ich wirklich einen Eindruck gewinnen, wie letztlich die Arbeit mit dieser Person aussehen wird. Und das ist mir wichtig, dass wenn die Leute zu mir ins Training kommen, sie dann bestenfalls vielleicht durch Instagram schon ein bisschen vorher gesehen haben, dass sie sich bei mir dann auch wohlfühlen können.
Es sind mehrere Schleifen auf, finde ich. Der Gedanke, der am stärksten in meinem Kopf gerade ist, ist nicht aber auch genau das größte Problem, dass sich jeder genau die Seite suchen kann, auf der er dann mit seiner Meinung eigentlich wieder abgeholt wird? Und verlieren wir nicht immer genau die Leute von den Seiten, die eigentlich am allermeisten auf den Seiten bleiben müssten, um sich mit den Sachen auseinanderzusetzen?
Voll. Aber da geht's ja auch viel, viel weiter als über die Hundebubble hinaus. Klar. Ne? Ob das jetzt politische Themen sind oder ob wir in unserer Hundebubble sind. Jeder hat so doll seinen kleinen Bereich in seiner Komfortzone im Internet erstellt, wo er sagt, ja, da haben Leute genau dieselbe Meinung. Da muss ich noch möglichst wenig überhaupt reflektieren, sondern da sind Menschen, die ticken so wie ich. Das ist einfach so wie jeder Algorithmus auf Instagram oder sonstigen Social-Media-Plattformen einfach funktioniert. Absolut. Aber ich glaube, der Sache ist ja noch weniger geholfen, wenn ich einfach sage, ich spreche gar nichts mehr an, was ich problematisch finde. Deswegen, da kann man sich nicht gegen wehren, in Anführungsstrichen, dass man nun mal Leute auf dem Weg verliert. Man kann immer nur hoffen, dass die, die vielleicht noch gar nicht auf dem Weg sind und eigentlich noch woanders sind und mal durch Zufall auf den eigenen Content stoßen, irgendwo sagen, hey, das stößt einen Gedanken bei mir an. Ob die dann direkt bei mir ein Follow dalassen oder ein Like oder ob die direkt zu mir ins Training kommen, sei mal dahingestellt. Aber wenn sie schon mal den Gedankengang haben, okay, vielleicht könnte beispielsweise mein Frenchie ja doch eine Qualzucht sein. Google ich doch mal. Dann ist ja schon mal was passiert. Na?
Das ist ein cooler Ansatz, die Leute abzuholen, die noch auf gar keiner Reise sind. Ist für mich ein neuer Gedanke gerade. Nehme ich mal mit, muss ich mal drüber nachdenken. Wer sind denn diese ganzen anderen 1000 Menschen neben mir, die auf deiner Seite bleiben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das sind Menschen, die Hunde haben, bei denen sie eben das Gefühl haben, die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung im Hinblick darauf, dass diese Menschen lernen wollen, sie zu verstehen. Das, denke ich, könnten sie bei mir tun, dass sie da eben entsprechend Input bekommen, mehr Verständnis für ihre Hunde zu haben. Ich glaube, das sind Leute, die auch sich vielleicht einfach mal unterhalten lassen wollen. Also, ne, weil ich ja auch schon auch mal so ein bisschen mal was Witziges da lasse mit meinem Content. Ich glaube, das sind einfach grundsätzlich Menschen, die offen sind und tolerant sind für auch vielleicht andere Ansichten. Also ich weiß, dass ich auch zum Beispiel viele TrainerInnen habe, die mir folgen. Auch welche, die vielleicht nicht zu 100% so arbeiten wie ich. Und da kommt man trotzdem ins Gespräch und kann vielleicht voneinander was lernen und die Perspektive des anderen mal kennenlernen. Ich glaube, grundsätzlich sind das schon wahrscheinlich, würde ich mal sagen, 98% Hundemenschen, die bei mir rumfliegen. Und vielleicht meine Familie oder so.
Aus, liebe Grüße.
aus Solidarität. Aber, aber grundsätzlich sind das, glaube ich, alles Menschen, die irgendwie glauben, dass sie bei mir abgeholt werden durch irgendeins der Themen oder der Art und Weise, wie ich sie vermittle.
Hört sich ja schon sehr gut an.
Ja, also ich arbeite daran, dass das im Prinzip ein Kanal ist, der die Leute animiert dazu, ein bisschen ihr Handeln zu reflektieren, aber auch sich andererseits wiederum vielleicht ein bisschen sicher zu fühlen und zu wissen, es ist in Ordnung, wenn nicht alles perfekt ist. Es ist in Ordnung, wenn man mal nicht gerade total stolz auf einen Trainingserfolg ist. Es ist okay, wenn man seinen Hund lieb hat, obwohl man Schwierigkeiten hat. Dass man einfach quasi perfekt unperfekt sein darf.
Du hast vorhin gesagt, du legst den Finger gerne mal in die Wunde. Weißt du immer schon vorher, wie groß die Wunde ist? Oder gab es Wunden, wo du ein bisschen überrascht warst, wie groß sie waren?
Meinst du jetzt im Hundetraining selber oder bei Instagram? Oder?
Sowohl als auch.
Ich glaube, wenn ich so im Erstgespräch mit einem Kunden oder einer Kundin bin, dann tut sich schon ganz viel von der Größe der Wunde auf. Und damit meine ich mal gar nicht nur das Hundethema, was die Menschen als offensichtliches Problem in Anführungsstrichen erfassen, sondern eben auch das, was die Menschen daran wirklich belastet. Also in unserem Job muss man ja auch viel dann den Blick auf den Menschen richten und auch gucken, warum belastet den das so doll und was ist da eigentlich noch im Busch. Aber natürlich kann man jetzt in irgendwie einem einzelnen Gespräch nicht alles erfassen, obwohl man vielleicht einfach schon viel auch zwischen den Zeilen lesen lernt mit der Zeit. Aber manchmal ist es natürlich so, dass sich auch gewisse Dinge erst mit der Zeit auftun.
Und auf Instagram?
Auf Instagram, ich glaube, da ist es schon so, dass man, wenn man da auch Hunde-Content konsumiert, selber mitkriegt, wie groß der Bedarf ist, Themen anzusprechen. Also deswegen ist es mittlerweile auch echt manchmal so, dass ich nicht mehr ganz so gerne Hunde-Content gucke oder gar nicht mehr so hauptsächlich, weil es manchmal einfach auch echt ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Es ist manchmal so ein bisschen ermüdend, so gegen Windmühlen zu kämpfen. Und deswegen tut es mir manchmal auch gut, mich mal ein bisschen rauszuziehen daraus, so für wenn ich mal abschalten will, dass ich dann nicht doch wieder in so ein, ja, dazu musst du noch mal was sagen. Das heißt, ich versuche so ein bisschen meinen beruflichen, in Anführungsstrichen, Instagram-Konsum und privaten Instagram-Konsum mehr voneinander zu trennen, damit ich auch mal abschalten kann und nicht bei mir das 95. Gedankenkarussell angeht. Letztlich kann man sich davon nie ganz frei machen. Ich weiß nicht, wie oft ich abends auf dem Sofa sitze und mir noch Notizen mache, was ich dann nochmal irgendwie demnächst alles machen könnte, was mir gerade aufgefallen ist. Aber grundsätzlich weiß man da schon, wie groß die Wunden so sind. Und ich lege da ja eigentlich auch ganz gerne immer mal wieder meinen Finger rein und werde eigentlich auch immer wieder inspiriert von Content, bei dem ich so denke, das könnte man ja vielleicht noch mal anders aufarbeiten. So.
Ist das das Miteinandersprechen im Jahr 2025?
Also ich glaube, das Miteinandersprechen auf Instagram ist häufig so ein Ding von, da hat jemand ein Reel gemacht, das finde ich total scheiße und da schreibe ich erstmal drunter, was da alles Kacke dran ist. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich überhaupt nicht betreibe, weil ich das ganz furchtbar finde. Ich wäre eher der Typ Mensch, der sagt, ich mache da zum Beispiel, wenn es jetzt um Instagram geht, so eine Art Gegendarstellung auf meiner Seite zu. Oder wenn es brisant genug ist und ich denke, ha, da müsste man im Hinblick auf Tierschutz oder so und Relevanz dann vielleicht doch mal was zu sagen, dann würde ich die Menschen anschreiben, privat. Und das nicht auf so einem öffentlichen, hier guck mal, ich bin viel geiler als du, Präsentierteller machen und ich weiß viel mehr und du bist überhaupt sowieso total kacke. Aber so funktioniert leider für viele Personen Instagram, dass man sich Content von anderen sucht, darunter schreibt, wie scheiße die sind, sich selbst beweihräuchert. Und ja, dann hofft, dass man dadurch Follower bekommt. Ich betreibe das so nicht. Ich mag das so nicht.
Ich finde das richtig spannend, weil das, ich darf mit so vielen Leuten reden und es zeichnet sich immer ein ähnliches Bild, nämlich genau das, was sich heute auch zeichnet. Oder vielleicht höre ich das ja auch immer nur so. Vielleicht ist das ja auch einfach immer nur meine Wahrnehmung. Und ich denke mir immer so, wenn das doch jeder von uns so klar benennen kann, und die ganzen Probleme so greifbar sind, warum schaffen wir es nicht, das einfach zu ändern? Oder andersrum, warum schaffen wir es nicht, als die, die es erkennen und die es vernünftig lösen wollen, uns einfach von den anderen zu distanzieren und zu sagen, okay, wir haben hier eh so viele Lager, lass doch mal ein Lager machen mit vernünftig. Und da kommen alle rein, egal welche Trainingsphilosophie, egal welche, alles egal, du musst nur vernünftig sein.
Hm. Du musst nur vernünftig sein, ist ja schon mal ein super gut, ja, richtig gut zu differenzierender Punkt auf jeden Fall, wo man mal gucken kann, wie kann man denn jetzt vernünftig überhaupt?
Naja, also vernünftig nach meiner Definition in, als Hundetrainer, Trainerin, bleiben wir mal in dem kleinen Spektrum, bist du, wenn du offen bist für andere Meinungen, wenn du halt nicht
so,
irgendwo...
So, da würdest du wahrscheinlich schon mal nur noch 10 Leute finden, so gefühlt. Wie viele Leute,
gelernt,
die auch gut sind?
Zwei Leute sind eine Gruppe.
Ja. Ja? Schön. Ist das kein Duo? Ist nicht erst ab 3 eine Gruppe?
Ich habe mal gelernt, im Kontext Hundetraining sind 2 Leute eine Gruppe.
Ah ja, okay, okay. So. Ach so, okay. Süß. Naja, Jan, aber ich glaube, dass man da schon super viele Leute hat, die eigentlich gut arbeiten und vernünftig sind und trotzdem nicht offen für andere.
Naja, glaubst du nicht, dass wir beide jetzt die Mikros ausmachen können und innerhalb weniger Minuten hier 20 Namen in die Mitte legen können, die sehr vernünftig arbeiten und dazu bereit wären, mit uns beiden mal irgendwo sich an einen Tisch zu setzen und über all diese Themen mal zu sprechen?
Ich 20, du 20 oder insgesamt 20?
Jetzt mach's nicht komplizierter, insgesamt 20.
Ja, okay, vielleicht. Vielleicht.
Ich glaube das wirklich.
Ja?
Ich glaube, wir finden sogar 40.
Mhm. Okay.
Du nicht?
Weiß ich nicht. Ich glaube das erstmal nicht. Also, ich finde es schön, wenn es so wäre, oder fände es schön, wenn es so wäre. Aber ich habe schon den Eindruck, dass viele sehr festgefahren sind. Und wir haben vorhin zum Beispiel auch noch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, über ehemalige GästInnen in deinem Podcast gesprochen, von dem wir auch gesagt haben, oder von dem ich auch gesagt habe, boah, total super Person, habe ich mir gerne angehört, habe ich schon viel von gelernt. Und da glaube ich auch, dass selbst diese Personen, die eigentlich super fachlich aufgestellt sind, vielleicht trotzdem sagen würden, nee, die Perspektive finde ich so überhaupt nicht arbeitbar, dass man da auch nicht zu 100% offen ist. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, also, und mir würde schon reichen, dass das Gegenüber formulieren kann, das finde ich nicht arbeitbar.
Okay.
Weil das ja schon nicht mehr...
Es ist nicht stigmatisierend, yes. Ablehnend.
Mhm. Yes.
Ja, okay.
Und dann ist ja der entscheidende Punkt, wenn ich dann sage, warum. Mhm. Wenn dann nichts kommt, dann gebe ich dir recht, dann wird es schwierig. Oder wenn dann kommt, ist so, war schon immer so.
Ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
So. Mhm. Wenn dann aber Argumente kommen, dann reden wir ja wieder miteinander.
Ja, da hast du
Wir recht. Müssen ja nicht aufstehen.
Ja, wir müssen auch nicht auf denselben Nenner kommen.
So,
ne?
Okay. Kein Stück.
Na gut, dann...
Dann werden es doch 40.
Dann bin ich bei dir, okay. Na gut.
Nochmal die Frage, weil ich im besten Sinne finde, dass du so ultra vernünftig bist und du so sehr, und auch das im besten Sinne, an der Basis bist, dass ich glaube, dass du repräsentativ für sehr viele Hundetrainer, Trainerinnen in diesem Land bist. Was bräuchten wir, damit es funktioniert? Brauchen wir irgendeine Instanz, die gesetzlich festgeschrieben wird, die irgendetwas regeln darf? Brauchen wir ein Parlament, was gewählt wird? Brauchen wir überhaupt irgendwas? Oder sagen wir einfach, hey, ist doch super, jeder macht, was er will und die Welt ist happy?
Ich glaube, wir bräuchten ein einheitliches Trainerprüfsiegel, in Anführungsstrichen. Also mir ist es aufgefallen, wie unglaublich willkürlich diese Zertifizierung nach Paragraph 11 ist. Erschreckend willkürlich, wirklich. Also wenn du bei dem einen super harte Voraussetzungen hast, sei es im Hinblick auf die Ausbildung, auf die Ausbildungsinhalte, auf die Praxis, hast du bei anderen so dieses, du hast mal im Verein 2 Wochenend-Hobby-Seminare gemacht, ja geil, hier hast du geschenkt. Also dass es in dem einen Landkreis so ist und in dem anderen so, finde ich ganz krass gruselig. Und ich denke, wir bräuchten auch einfach in diesem Prüfzertifizierungssystem die Möglichkeit, divers arbeiten zu dürfen, wo ich auch das Gefühl habe, dass auch das im Prinzip Glück oder Unglück ist, wo man geprüft wird, darf ich wirklich so arbeiten, wie ich arbeiten würde, wie ich gelernt habe, oder prüft mich da jemand, der einfach eine subjektive Meinung hat, und wenn ich diese subjektive Perspektive nicht teile, bin ich raus. Also das heißt, es sollte auf einer fachlichen Ebene ein methodenpluralistisches System geben, was erlaubt, Hundetrainer dürfen sich in einem Rahmen von da bis da bewegen, sodass sie nicht alle dieselbe Meinung haben müssen, denn das wird schwierig werden. Dann haben wir hinterher kaum noch Trainer, vermute ich mal.
Und ja auch gar nicht notwendig.
Genau.
Wir gucken in Fußball oder was auch immer, da glauben auch 100 Trainer 100 verschiedene Dinge.
Ja, genau.
Und jeder hat irgendwie ein bisschen recht.
Ja, ich finde es auch gut, dass man sagen kann, also es geht ja beim Hundetraining nicht immer nur darum, was ist der beste Weg für den Hund, sondern auch, was ist für welchen Menschen inwiefern praktikabel. Und wenn ich doch eine Bandbreite habe, um möglichst verschiedene Leute auf verschiedenen Wegen abzuholen, ist das ja gut. Aber dann brauche ich trotzdem ein übergeordnetes System, was entscheidet, okay, jede Trainerperson, die mal eine werden möchte, muss dieses und jenes gelernt haben, damit sie wirklich entscheiden kann, wie sie arbeiten möchte. Nicht so, wir lehren schon mal nur das und dann kann man auch nur so arbeiten. Und dann habe ich halt Glück oder Pech, wenn die jeweilige Veterinärprüfstelle auch genauso agieren würde. Sondern, dass man ein besseres System hat, Leute auszubilden, ein besseres System, um Leute zu prüfen, um letztlich auf fachlicher Ebene viel besser miteinander kommunizieren und auch viel wohlwollender miteinander interagieren zu können.
Was für ein richtig cooles, vielschichtiges Gespräch. Wenn du der Host dieser Folge wärst, was würdest du dir jetzt noch für eine Frage stellen, damit das Gespräch richtig rund wird?
Boah, Jan, jetzt bin ich überfordert. Was ich mir für eine Frage stellen würde. Ich bin unkreativ hier. Ich bin zum Glück nicht der Host dieser Sendung.
Es kann ja sein, dass wir alle Themen, die dir wichtig sind, auch einfach schon angesprochen haben und keine Frage mehr offen geblieben ist.
Boah, das ist, Also ich sag mal so, dafür, dass ich so aufgeregt vorher war, finde ich, habe ich ganz gut davon erzählen können, was mir wichtig ist. Du hast mich zum Glück da so ein bisschen abgeholt und gute Fragen gestellt, denke ich. Daher bist du schon richtig in deiner Position als Host hier und ich erstmal als die Gästin. Aber was ich auf jeden Fall vielleicht grundsätzlich, wenn ich mir jetzt keine Frage stellen würde, sondern ich würde einfach schon mal die Antwort geben, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, dass ich wichtig finde, dass Hundetraining und im Prinzip der Konsum von Content auf Instagram einfach zweierlei Dinge sind. Dass ich es ganz, ganz wichtig finde, egal ob man auf Instagram als Trainerperson oder als Privatperson mit Hund unterwegs ist, dass man einfach sich dessen bewusst ist, dass man auf diesem Wege nicht eine Lösung an die Hand geben kann. Instagram ist nicht dafür geschaffen oder sagen wir mal nicht dafür ideal, um zu sagen, hey, du Person X, die gerade, die ich nicht kenne, die gerade meinen Content irgendwie anschaut, ich habe über diesen Content allein den richtigen Weg für dich, weil viele auf Instagram nutzen es gerne, um Trainern wie mir zu schreiben, hey, mein Hund bellt manchmal in der und der Situation, was mache ich denn da? Dass wir uns einfach dessen bewusst sind, dass das niemals einen persönlichen Kontakt ersetzen kann. Wir müssen als Trainerperson individuell aufs Geschehen gucken. Und das können wir nicht über Instagram. Wir können über Instagram ein paar Ideen an die Hand geben. Wir können Themen aufmachen. Wir können sensibilisieren für Dinge. Wir können ein gutes Gefühl an die Hand geben für das, was Leute vielleicht schon tun oder für den Weg, den sie sich aussuchen wollen. Aber niemand sollte Instagram in diesem Bewusstsein nutzen, dass man glaubt, man kann da als Trainer letztlich wirklich Training ersetzen. Und niemand, der das konsumiert, sollte es so nutzen, dass er glaubt, dass das der einzige Weg ist, um letztlich ans Ziel zu kommen, was die eigene Herangehensweise mit dem Hund anbelangt.
Nice. Jetzt ist es rund.
Die Frage dazu hätte ich jetzt trotzdem nicht formulieren können.
Cool, Julia, vielen, vielen Dank. Ich fand, es war ein wirklich gutes Gespräch. Ich liebe diese zwei Perspektiven, die du in einem fließenden Wechsel hier reingebracht hast. Wirklich, Max, sehr. Auch du darfst als kleines Dankeschön eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Wo geht die hin?
Ich würde die gerne an Special Dogs geben. Das ist ein Verein, der auch im Ausland Tierschutz aktiv ist. Und den finde ich auf eine Art und Weise betreibt, wie man den betreiben sollte. Sehr vernünftig und sehr reflektiert. Und daher würde ich mich dafür entscheiden wollen.
Cool, dann geht's dahin. Dir nochmal vielen, vielen Dank für heute, für deine Zeit, für deine Worte und für das, was du immer wieder auf Instagram machst. Mich holt das wirklich ab. Ich finde das wirklich gut und ich lade jeden dazu ein, mal auf dein Profil zu klicken und sich die ein oder andere Sache anzugucken. Ob man bleibt, kann man selber entscheiden. Aber es ist echt, es zeigt Probleme und es wird nicht beschönigt und das mag ich sehr.
Danke, Jan.
Cool. Schönen Abend noch und vielen Dank an alle, die bis hierher zugehört haben.
Tschüssi.
Tschüss.